Radio 1.
Sie ist die preisgekrönte Journalistin und promovierte Juristin Iris Seyram. Aufgewachsen ist sie mitten im Kölner Friesenviertel zwischen Puffs, Bars, Prostituierten und Drogenabhängigen. Ihr Vater stammt aus der Türkei, war spielsüchtig. Die Mutter sorgte erst als Putzfrau und mit steigenden Geldproblemen später als Prostituierte für den Lebensunterhalt der Familie. Trotz allem erfährt Iris Seyram eine Kindheit voller Geborgenheit und Zuneigung und hat über ihre Herkunft und ihren Werdegang nun das wirklich lesenswerte Buch für euch geschrieben. Wir haben Sie dazu eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt mein Gast ist und wir darüber reden. Sie wird auch im Verlauf des Gespräches kurz daraus lesen, damit Sie einen Eindruck bekommen. Und ich sage herzlich willkommen bei Radio 1, Iris Seyram.
Wow! Hast du einen Fanclub mitgebracht?
Ja, natürlich. Verstärkung aus Köln. Was denkst du denn?
Fantastisch. Siehst du, ob der Kölner ist verlassen.
So ist es.
Das ist doch super. Ja, herrlich. Das habe ich auch erfahren. Ich habe da 2 Jahre, glaube ich, gelebt. Und ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, dass die dich supporten. Trotzdem muss ich mal für all diejenigen, die jetzt weder aus Köln sind, noch mit deinem Buch und oder Lebensweg vertraut. Es ist eine Milieustudie über dein Aufwachsen in Armut, in einem Brennpunktviertel in den 80er Jahren. Zeigt, wie hart in unserem eigentlich wohlhabenden Land der soziale Aufstieg ist. Es ist aber absolut auch eine Liebeserklärung an deine Mutter, die wirklich, wirklich alles gegeben hat, um dir jeden Wunsch zu erfüllen. Sie war unter anderem deswegen, um ihre Familie durchzubringen, hat sie Dinge getan, die sie mehrfach ins Gefängnis gebracht haben. Sie hat verschreibungspflichtige Medikamente an Drogenabhängige vertickt, die dann auch bei euch in der Wohnung abgehangen haben. Ihr hattet monatelang keinen Strom, habt im Dunkeln gesessen und auf einem Campingkocher gekocht und dabei fast die Wohnung abgefackelt. Warum hast du beschlossen, irgendwann das Ganze in Buchform zu erzählen? War das so eine Form der Aufarbeitung für dich selber oder was hattest du im Sinn?
Also es war natürlich in erster Linie auch eine Aufarbeitung für mich selber, weil ich einfach auch irgendwann mal zu einem gewissen Zeitpunkt klarkommen wollte mit dem, was ich erlebt habe. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch gedacht, wenn ich das so merke in so Gesprächen mit Freunden, die aus einem ganz anderen Haushalt kommen, ganz anders aufgewachsen sind, wie manchmal so dieses Unverständnis füreinander, was überhaupt nicht böse gemeint ist, ne? Also wirklich, man ist aneinander schon zugeneigt, man versucht irgendwie so zu erklären, ja, bei mir war das aber so und ich habe das irgendwie anders gelernt, dass man sich manchmal da nicht so versteht. Dann guckt man manchmal in so ratlose Gesichter und so, hä, was labert die, was erzählt die denn da? Und deswegen, es war mir halt auch mal wichtig, irgendwie gerade in so einer Zeit wie heute, irgendwie sowas Vereinendes zu schreiben. Also irgendwie was so eine Geschichte, die vielleicht auch so eine Brücke bauen kann. Also zwischen dem Euch und dem Mir. Also zwischen eurer Welt und meiner Welt. Deswegen, es ist halt auch so ein bisschen so eine Einladung in meine kleine Parallelwelt. Einfach mal, damit ihr auch mal seht, wie das da so ist. Und weil viele Probleme, die ich dort beschreibe, haben wir leider heute auch noch.
Mhm. Ja, leider stimmt das. Wann ist dir zum ersten Mal und vielleicht auch wodurch bewusst aufgefallen, was ist deine erste Erinnerung daran, dass du gedacht hast, meine Familie ist irgendwie anders als die anderen Familien?
Ja, das ist genau das Schräge. Also ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, dass das bei uns irgendwie, also dass das nicht in Ordnung ist. Also ich habe ein komplett anderes Unrechtsbewusstsein gehabt als glaube ich Normalbürger, sondern wirklich das erste Mal, wenn man dann so rausgeht in der Schule, wo man dann auch mit Leuten konfrontiert wird, die irgendwie halt mit, also in einem Haushalt wohnen, wo die Eltern ganz sozialversicherungspflichtig arbeiten und einen Job haben. Und halt natürlich auch halt Familienmitglieder, mit denen man eigentlich nichts zu tun hatte, die aber auf einmal dann wieder auftauchen, wo man dann auch merkt, okay, krass, wir sind halt echt assi für die. Aber es ist eigentlich, ja.
Ich habe so den Eindruck gehabt, dass das vielleicht während deiner Grundschulzeit alles noch relativ okay war. Du hast es dann unbedingt aufs Gymnasium schaffen wollen, weil dein Papa gesagt hat, du musst aufs Gymnasium, dann hast du ein Abitur, dann kannst du studieren. Der hat so eine Vision für dich gehabt. Ist es auf dem Gymnasium das erste Mal so richtig so ein Clash der Welten für dich gewesen?
Ja, das fing schon in der Grundschule an, also wo ich dann natürlich schon gemerkt habe, wenn der Strom abgedreht ist, die Klamotten dann auch nicht mehr so richtig sauber sind, also das stieg dann auch schon das Schamgefühl und dann hat man schon gemerkt, so, das ist schwierig und darüber sollte ich auch nicht sprechen. Ich hatte ja auch Gespräche dann mit der Grundschullehrerin über die Art und Weise, wie ich mich angezogen habe, aber ich habe dann tatsächlich dann bei dem Übergang Grundschule aufs Gymnasium habe ich so quasi so eine Art Pakt mit mir selber geschlossen, dass ich irgendwie jetzt alles anders machen will. Keine bauchfreien, hautengen Stricktops mehr, keine Fukuhila mehr und irgendwie...
Ja, stimmt, du hast deine ganzen Klamotten ausgemistet quasi und hast dich neu erfunden, genau, in der Hoffnung, da nicht irgendwie so rauszustechen. Scham, du hast das gerade erwähnt, das Wort ist natürlich ein großes Thema. Du hast dich lange geschämt, einmal sogar in der Begleitung von Freunden deine Mutter verleugnet. Da hast du mit Freunden im Café gesessen, die Mutter ist vorbeigegangen und die Freunde, nicht wissend, dass das deine Mutter ist, haben sich lustig gemacht über den Look und das Outfit, die Frisur dieser Frau. Und ich stelle mir vor, das ist eine grauenhafte Situation. Wie hast du es geschafft und wann, das Thema Scham hinter dir zu lassen?
Also es ist wirklich so eine Entwicklung gewesen. Also ich musste für mich schon irgendwie was schaffen. Und das war so das erste juristische Staatsexamen, wo ich gedacht habe, so, jetzt habe ich ja irgendwie allen zum Trotz doch irgendwas auf die Reihe gekriegt. Und da ist mir dann auch wirklich so ein Licht aufgegangen, dass es halt auch wirklich falsch war und kontraproduktiv, dass ich mich so lange geschämt habe und mich halt vielleicht auch Freunden nicht so offenbart habe, weil irgendwann bist du ja ein totaler Schizo, ne? Du hast ja wie so, ich habe so eine richtige wie so ein Schattenleben irgendwie so aufgebaut. Wenn ich nach Hause komme, habe ich ganz anders gesprochen, einen ganz anderen Slang drauf gehabt als bei meinen Freunden. Und da denkst du ja irgendwann ja auch echt, du bist ja Baller im Kopf. Also das ist mir dann irgendwann, wollte ich das halt nicht mehr.
Ich habe auch, also ganz krass fand ich die Stelle, wo die Mutter ist jahrelang von ihrer Familie ignoriert worden, also ihre eigenen Eltern und Schwestern und alles, was da so dran hing, haben mit der Mutter nicht mehr gesprochen. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo dein Vater ins Spiel kam, war da völlig alles aus. Die Mutter war vorher auch verheiratet, die früheren Kinder, also die Kinder aus der früheren Beziehung, waren auch nicht Teil deiner Kindheit. Irgendwann gab es dann wieder so eine Annäherung und natürlich hat sich dann diese unbekannte Familie erkundigt, was du machen wolltest, und du hast gesagt, ich will aufs Gymnasium, ich mache Abitur und dann studiere ich. Und dann haben die dich ausgelacht. Und das war echt der Moment, das habe ich gelesen und habe gedacht, krass, was das mit so einem Kind wohl macht. Und dann später im Verlauf des Buchs beim Lesen habe ich gedacht, vielleicht hat das aber auch gerade irgendwie dich nochmal befeuert, so richtig dich zusammenzureißen. Es war nämlich nicht so, dass das der Gang aufs Gymnasium super easy war, ne? Du musstest dich da schon richtig kümmern und kämpfen. Du möchtest, glaube ich, ich hoffe, es ist noch so, ich würde mich sehr freuen, an beiden Interviewteilen, die wir machen, am Ende was lesen. Möchtest du vorher sagen, wo wir einsteigen? Ansonsten würde ich sagen, hören wir doch ein erstes Mal rein in das Buch, oder?
Ja klar, also ich habe jetzt, ich wusste irgendwie nie so, weil es ist so kurz, welche Stellen nimmt man jetzt? Ich habe mich jetzt für Stellen entschieden, die vor allen Dingen auch meine Freunde neulich gehört haben, und wollte euch zum einen in einer Situation mit entführen, wie sie halt so, ja, an so einem ganz normalen Werktag passieren konnte. In diese Episode wollte ich euch mal mitnehmen.
Dann würde ich mal sagen, für alle, die später zugeschaltet haben, wir hören einen ersten Auszug von Iris Seiram aus ihrem tollen Buch für euch. Viel Spaß damit.
Es ist Dienstag, kurz nach 15 Uhr. Mama sitzt wie so oft vor ihrer Arbeit in der Küche und liest ihre geliebten bunten Blättchen. Das Gesicht ist dick mit BB-Creme eingehüllt, ihre Schönheitsmaske. Ich liege auf dem Sofa. Nene Cherry singt Buffalo Stance. Es klingelt an der Tür, aber nicht einmal, sondern gefühlt 100-mal. Wer zum Geier ist das? Brülle ich, doch keine Reaktion. Mama! Mama! Ich setze mich widerwillig auf und laufe rüber in die Küche. Mama kommt mir im Flur schon entgegen, die Augen groß aufgerissen. Sie hält ihren Zeigefinger vor den Mund. Psst! Sei leise, Mädchen! Flüstert sie. Ohne es zu einem Laut zu machen, forme ich deutlich das Wort Warum mit meinem Mund. Das ist die Schmier. Mach nicht up. Bleib von der Tür weg und mach die Musik aus, flüstert sie. Okay, scheiße. Auf Zehenspitzen renne ich ins Zimmer und ziehe den Stecker aus der Anlage. Mama steht an der Wohnungstür, das Ohr fest dagegen gepresst. Ich glaube, die sind noch nicht im Treppenhaus. In einem Ruck reißt sie die Wohnungstür auf und stürmt die Treppe nach oben. Oberhalb der Dachgeschosswohnung unseres Nachbarn, der mit den komischen Hosenträgern, befindet sich noch ein ganz schmaler Spalt, der den Übergang zum Dach bildet. Ein kleiner Rückzugsort für Tauben. Geh weg! Mama winkt heftig mit den Händen, als ich meinen Kopf die Treppe raufstrecke. Da passt du doch niemals rein! Psst! So leise ich kann, gehe ich in die Wohnung zurück. Ich schließe die Tür und presse meinen ganzen Körper gegen sie, als ob ich damit besser hören könnte. Schließe ich die Augen. Mein Herz klopft wie verrückt. Das Klingeln hat inzwischen aufgehört. Trotzdem bleibe ich einen Moment wie versteinert im Flur unserer Wohnung stehen und lausche, ob ich nicht doch ein Geräusch draußen höre, ob nicht doch wer hochkommt. Nach einer guten halben Stunde bin ich sicher, dass da niemand ist. Ich gehe die Treppe hoch. Mimi? Mimi, wo bist du? Da ist keiner, du kannst rauskommen. Äfts, ach Scheiße, es raschelt aus dem kleinen Spalt. Dann höre ich ein Stöhnen und Rutschen. Mamas Löckchen kommt zum Vorschein. Und dann presst sie auch den Rest von sich aus dem engen Spalt. Überall an ihr kleben Taubenfedern. Und ja, da ist auch leider etwas Taubenscheiße an Arm und Bein. Mit festen Schlägen klopft sie den Dreck ab. Eine mamagroße Staubwolke bildet sich um ihren Körper. Die Scheißschmier. Wortlos schaue ich sie an. Ich schaffe es gerade nicht zu fragen, was wieder los ist. Ich habe Angst vor der Antwort.
Ich glaube, man muss es nicht sagen, aber Schmier ist Polizei, ne? Also nur so, damit wir hier alles ausgeräumt haben. Und ich finde total zauberhaft, wieso hast du zu deiner Mama Mimi gesagt? Also war das immer so?
Es war, ja, also seitdem ich denken kann, ich weiß gar nicht.
Ich finde das so sweet, aber das ist total schön. Iris Seiram, sie ist Journalistin, preisgekrönt, promovierte Juristin. Ich will das nur noch mal vorwegstellen, um klar zu machen, welchen Weg sie hinter sich hat. Denn wie krass ihre Kindheit war in Armut, in einem Brennpunktviertel mitten in Köln in den 80ern, das schreibt sie in ihrem Buch für euch. Das hat sie heute mitgebracht und hat ja auch schon ein bisschen daraus gelesen. Iris, wenn man so deinen Background hat und versucht, sich da rauszuarbeiten, dann ist ja, ich sag mal, in dem Moment, wo du angefangen hast zu studieren, warst du ja sicherlich so auf dich allein gestellt, in der Lage, dein eigenes Leben so ein bisschen zu bauen. Wie lange schleppt man das Gefühl mit sich rum, dass man irgendwie doch nicht so ganz dazugehört, egal was man tut, weil man diese Codes vielleicht nicht kennt? Ich sag mal so die Bücher, die anderen zu lesen bekommen haben von ihren Eltern, die Filme, die geguckt haben, die du alle nicht kanntest. Wie lange hat dich sowas begleitet?
Es begleitet mich eigentlich fast bis heute. Also selbst heute habe ich ja manchmal noch das Gefühl, dass ich bei dem einen oder anderen mich da irgendwie so reingeschlichen habe, obwohl ich da nicht reingehöre. Also es ist einfach, ja, gewisse Dinge kann man ja auch nicht aufholen. Du kannst ja nicht Gelesenes, nicht Erlebtes, kannst ja nicht nachträglich erleben. Das funktioniert vielleicht bei Büchern, die du irgendwann mal lesen kannst. Das habe ich ja auch versucht. Aber irgendwann kannst du es nur akzeptieren und hoffen, dass die Leute, die dich umgeben, halt für das schätzen, was du halt mitbringst. Und eben, auch wenn es was anderes ist und du halt eben auch andere Sachen erlebt hast. Und das ist ja genau gerade dieser spannende Austausch.
Absolut. Wie siehst du dich selber heute? Bist du so drauf wie dein jetziges Umfeld? Oder, ich muss mich dazu sagen, ich schaff's natürlich nicht, von einem Tag auf den anderen Bücher immer ganz zu lesen. Deins hat mich dermaßen gepackt. Ich habe schon stolze 180 Seiten und ich werde das auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, noch in den nächsten paar Tagen zu Ende lesen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, wie es erzähltechnisch ausgeht. So, ich habe mich aber natürlich gefragt, wo geht die Reise dahin? Was passiert noch mit dir? Was ist mit dir vielleicht auch bis heute passiert, jenseits von der Geschichte, die du in dem Buch erzählst? Und hat dein Anders Großwerden vielleicht auch dafür gesorgt, wenn du heute so zurückblickst, dass du in deinem jetzigen Umfeld andere Werte hast, auf die du vielleicht ganz anders stolz sein kannst als Leute, die es nicht mit deinem Background in dein Leben geschafft haben oder in ein adäquates Leben? Du verstehst, was ich meine, ne?
Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß nur nicht so genau, wie ich das beantworten soll, weil es jetzt nicht, also ich höre das ganz oft, Mensch, du kannst ja so stolz auf dich sein, aber es ist halt, also ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so oh, geil, was ich geschafft habe und so, der hat es ja viel einfacher gehabt als ich. Also das ist halt keine Kategorie, in der ich denke.
Ich habe es schlecht erklärt. Ich wollte auf was anderes raus. Ich stelle mir vor, dass du vielleicht an dir Eigenschaften feststellst, die du nur entwickeln konntest, weil du diesen Background hast. Dass du zum, ich sag's jetzt mal so, du entscheidest bei einem Vorstellungsgespräch, wer einen Job kriegt und du bist vielleicht nicht mit so viel Vorurteilen behaftet wie es ein Kollege wäre oder eine Kollegin. Sowas meine ich. Also gibt es irgendwas Positives, wo du sagst, es hat aus mir in der und der Hinsicht wirklich einen anderen Menschen gemacht?
Ja, also ich glaube doch, dass ich sehr offen bin. Also es ist wirklich, es gibt fast nichts, was mich irgendwie schocken würde. Also alles niedrig, egal wie niedrig das ist, vielleicht auch wirklich das. Also egal, was ein Mensch irgendwie mal gemacht hat, ich glaube, ich würde ihm trotzdem gerne zuhören. Und also ich verurteile nicht. Also ich glaube, dass ich da wirklich sehr hypertolerant bin. Ich glaube, das kommt mit Sicherheit daher.
Okay, ich habe eine letzte Frage und ich hoffe, du schaffst es, die einigermaßen kurz zu beantworten, damit wir noch genug Zeit haben zum Lesen. Es heißt immer sehr salopp, hierzulande in Deutschland könnte jeder jeden Beruf ergreifen. So, deine Geschichte jetzt ein bisschen kennend und wie beurteilst du die Aufstiegsmöglichkeiten bei uns in Deutschland? Und ich weiß, es ist schwierig, das kurz zu beantworten, aber vielleicht schaffst du es.
Ja doch, ich kann es sehr schnell beantworten. Die sind halt echt scheiße und zwar immer noch. Also deswegen auch die nächste Passage, die ich lesen wollte, beschreibt eine Situation, in der Kinder und Jugendliche auch heute noch reingeraten können. Auch wenn jetzt eben mit diesem neu diskutierten Bürgergeld viele Dinge verbessert werden, aber sie immer noch nicht, also finde ich, immer noch nicht an den Kern rangehen. Und das ist halt eben Kids, die in solchen Haushalten aufwachsen, irgendwie eine Perspektive zu geben, denen zu zeigen, so, Mensch, es lohnt sich, dass du dich anstrengst und du kannst dich anstrengen und dann kommst du da auch raus. Und das fehlt mir total. Wir reden immer noch über, also wirklich über 5, 10 oder 20 Euro mehr oder 50 Euro mehr Hartz IV und denkt dann irgendwie, das ist jetzt der große Wurf. Und das regt mich bis heute echt, das regt mich richtig auf.
Ja, kann ich nachvollziehen. So, aus zeitlichen Gründen würde ich sagen, wir gehen direkt über in das zweite Mal, dass du einen Auszug aus deinem Buch liest. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit einer zweiten Passage, live gelesen von Iris Seiram, aus ihrem Buch für euch.
Ich habe leider noch keinen Studienplatz bekommen. Kann ich denn weiter Sozialhilfe beziehen? Bei diesem Satz gegenüber meiner zuständigen Beraterin am Sozialamt zieht sich bei mir innerlich alles zusammen. Ich würde das so gerne nicht machen müssen. Die Frau bleibt hingegen völlig ungerührt. Ich fixiere ihr Namensschild. Mühlhausen. Ich kann im Gesicht von Frau Mühlhausen förmlich lesen, was sie denkt. Wieder so eine, die nie, nie von der Stütze wegkommt. Ich versuche, dem Eindruck entgegenzutreten. Ich verdiene mir zwar etwas dazu, aber damit alleine bekomme ich mich ja nicht finanziert. Der eher passive Ausdruck von Frau Mühlhausen ändert sich schlagartig, als ich das sage. Die Augenbrauen biegen sich stark nach oben. Der Mund öffnet sich. Erstaunen steht ihr im Gesicht. Wie? Mit dem, was du dir dazu verdienst. Huch, eine Gefühlsregung, ich bin begeistert. Endlich scheine ich ihr Vorurteil zu unterlaufen. Nicht ohne Stolz erzähle ich, ja, ich arbeite seit fast 3 Jahren bei Marco Polo auf der Apostelstraße. Davon habe ich mein Hobby, die Ölmalerei, finanziert. Die Farben sind ja irre teuer, wissen Sie? Die Frau zieht die Brauen noch ein wenig höher. Wie bitte? Seitdem du 16 bist? Mensch, Mädchen, das darfst du doch gar nicht. Wieso darf ich nicht arbeiten? Meine Klassenkameraden machen das doch auch. Ja, aber deren Eltern leben nicht von der Sozialhilfe. Ich muss leider melden, dass du die Leistung erhalten hast, obwohl du dazu nicht berechtigt warst. Das sitzt. Ich beiße mir auf die Lippen, schüttle den Kopf. Aber das ist doch total unfair, ich wusste das nicht, stammle ich. Das tut mir leid, das glaube ich dir ja auch. Aber so sind nun mal die Regeln. Du kannst trotzdem den Folgeantrag stellen, damit die Leistung weitergezahlt wird. Du solltest dann aber nicht mehr arbeiten. Das Gespräch haut mich um.
Ich denke, dieses Buch ist voll mit Erkenntnissen, die einen vielleicht umhauen könnten. Es ist durch und durch lesenswert. Es heißt, wie gesagt, für euch, eine Geschichte über Klasse, Deutschland, Mütter und Töchter, ist am 3.11. bei Klaassen erschienen. 368 Seiten kosten sie gebunden 23 Euro, als E-Book 19. Was soll ich dir sagen? Danke für dieses Buch erstmal. So, und dann danke natürlich auch für deinen Besuch, fürs Lesen, für die Einblicke in dein Leben. Und ich bin gespannt, was du als nächstes schreibst, weil ich würde mich wirklich freuen, wenn sich noch andere Aspekte aus deinem Werdegang ergeben und du die auch mit uns teilen wollen würdest, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr lehrreiches Buch und hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Danke dir.
Danke und danke an alle meine Freunde, die mitgekommen sind. Ihr seid super.